Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Bildungsauftrag mit Pugi und Wilken, das Praktikum für die Ohren. Wir haben heute eine Reise auf uns genommen und sind mal mit unserem Auto nach Köln gefahren, um euch einen neuen Beruf vorzustellen mit einer neuen Person. Stell dich doch bitte einmal vor, wer bist du und worüber reden wir heute?
Hallo, ich bin Bartosz, ich bin 38 und ich bin Lebensmittelchemiker.
Lebensmittelchemiker. Konnte ich mir... Ja, nichts mehr vorstellen ist falsch. Ich habe halt überlegt, was macht denn so ein Lebensmittelchemiker? Ich dachte so, künstliche Steaks herstellen. Gibt's ja auch, ne? So diese Steaks, die im Labor gezüchtet werden. Aber sowas macht ihr nicht, oder? Oder du nicht?
Sowas gibt es. Sowas kann man entwickeln als, da wird's jetzt schon ziemlich kleinteilig, aber das macht eher ein Lebensmitteltechnologe tatsächlich. Also okay. Sind beides Studienberufe, in Anführungszeichen, weil das ist ehrlich gesagt gar nicht mein Beruf, sondern ich bin angestellt als Manager für Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle. In einem Unternehmen, das Aromen herstellt. Also das ist eigentlich meine Berufsbezeichnung gerade.
Okay, aber du hast Lebensmitteldingens studiert. heißt das Lebensmittelchemiker, das Studienfach?
Lebensmittelchemie, genau.
Ah, okay. Dann würde ich sagen, fangen wir doch erstmal mit dem Reinkommen an, mit dem Studium. Vermutlich brauchst du dafür Abitur, sonst darfst du nämlich wahrscheinlich nicht studieren, richtig?
Das ist richtig, wobei mein Werdegang ist so ein bisschen komplizierter. Also ich habe kein Abi auf dem Gymi gemacht, sondern ich habe das nachgeholt. Also ich habe das Studium auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Ja. Ich bin nämlich ursprünglich mal Koch gewesen. Mhm. Genau. Ich denke mal, ich erzähle einfach mal überhaupt, wie ich dazu gekommen bin. Also so.
Das wäre auch meine Frage gewesen. Deswegen gut, dass du das erzählst.
Ich habe mir halt schon in der Kochausbildung, da war ich nicht so ganz glücklich mit. Also ich hatte nicht das Riesenglück mit meinem Ausbildungsbetrieb getroffen. Also es beziehungsweise ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich nicht ewig in dem Beruf glücklich sein werde. Das hatte auch viel mit dem Betrieb zu tun. Also, wie soll man das sagen, ohne allzu weinerlich zu klingen? Aber man war schon von speziellen Charakteren, die eine etwas sadistische Ader hatten, umgeben. Also und da habe ich mich irgendwie nicht drin gesehen, beziehungsweise habe nicht so ganz reingepasst. Da habe ich direkt nach der, ich habe die Ausbildung fertig gemacht und habe aber direkt danach für mich gesehen, vielleicht machst du doch was anderes. Mhm.
Ja, ist manchmal auch nicht verkehrt, ne?
Ich wollte gerade sagen, aber Hut ab dafür, dass du durchgezogen hast, ne? Also du hättest ja auch sagen können, ne, scheiß drauf, ich mach doch was anderes. Das ist ja auch schon ein bisschen...
Ich finde das gut, wenn man das durchzieht. Ich meine, klar, wenn du jetzt in den ersten zwei Wochen merkst, dass noch 3,5 Jahre vor dir, weiß ich nicht, war das bei dir so? Hast du echt am Anfang schon gemerkt, dass das scheiße ist?
Nee, ich war eigentlich am Anfang Feuer und Flamme für den Beruf. Das werde ich eigentlich nie vergessen. Ich war direkt am zweiten Tag, hatten wir eine Lieferung von Hirschen bekommen, was ich meinem Ausbildungsbetrieb hoch anrechnen muss. Also das hat wirklich nicht jeder Koch-Azubi, dass da ganze Hirsche auseinandergenommen werden oder sowas. Das hatte schon eine hohe Qualität, die Ausbildung da auch, aber halt einfach menschlich hat das für mich überhaupt nicht gepasst. Deshalb, ich war direkt am zweiten Tag, kamen da die Hirsche an und alle Azubis haben so einen Schritt zurück gemacht und ich so, hier, ja, ich habe voll Bock drauf und hing dann da eine Stunde später, nachdem der Anleiter das da gezeigt hatte, hing ich da im Hirsch und hab den aus der Decke geschlagen. Das war auf jeden Fall schon was ganz Besonderes. Und aber sagen wir es mal so, ich habe das kam erst über Zeit, so dass ich gemerkt habe, dass das nicht passt, so irgendwann im zweiten Lehrjahr oder so.
Ja gut, okay, aber dann kann man noch mal, dann kann man noch durchziehen. Das ist dann
machbar. Das ist auf jeden Fall nochmal was anderes.
Und dann hast du die Ausbildung abgeschlossen und hast dann gesagt, jetzt mache ich Lebensmittelchemie.
Genau, ich hatte vorher einen Realschulabschluss, ein Fachabi hatte ich.
Mhm.
Genau, und dann habe ich mein Vollabi nachgeholt, auf der Berufsschule auch.
Mhm.
Genau, und eigentlich mit dem Zweck, dass ich Berufsschullehrer werden wollte für Köche.
Ja, ist ja so ähnlich jetzt.
Ne? Knapp dran vorbei.
Aber so ändert sich das ja auch, ne, im Leben.
Ja, genau. Ich hatte zu dem Zeitpunkt das erste Mal in meinem Leben Chemie.
Mhm.
Hab total verkackt. Ich wusste überhaupt nicht, was ist der Unterschied zwischen einem Atom und einem Molekül? Was ist was? Und ich muss sagen, ich hatte riesiges Glück mit meiner Chemielehrerin. Die hätte sich einfach denken können, Junge, komm mal klar.
Mhm.
Was machst du ja eigentlich, wenn du keine Ahnung hast? Vielleicht bist du nicht geeignet dafür. Ganz im Gegenteil. Die hat mich zur Seite genommen, hat mir so ein Buch in die Hand gedrückt, meinte hier, das sind die Grundlagen, arbeite das einfach durch und dann bist du auf dem Level wie die anderen.
Ja.
Weil ich kam sozusagen als Quereinsteiger in die Klasse rein, die anderen hatten schon 2 Jahre Chemie bei ihr.
Mhm.
Genau. Und ich hatte da irgendwie Spaß dran zu verstehen, wie ist die Welt irgendwie zusammengesetzt oder so. Hab das durchgearbeitet und war im Endeffekt einer der, ich hatte jetzt keine 1, aber ich hatte eine 2, aber trotzdem der Zweitbeste in der Klasse. Also
ja,
da habe ich schon gemerkt, dass das was für mich ist. Und als es dann gegen Ende des Jahres ging, habe ich mich mal umgeschaut und für mich festgestellt, so, ach, bewirbst du dich einfach mal auf Lebensmittelchemie auch? Ich habe mich auch auf andere Studiengänge beworben,
ja.
Habe mich auch auf Lebensmittelchemie beworben, wo ich schon wusste, dass das auf jeden Fall die größte Herausforderung ist.
Kurze Zwischenfrage, wie alt warst du da, als du angefangen hast zu studieren?
25.
25, ja, also kann man auch noch, wenn man nicht gerade mit dem Abi fertig ist, sondern auch ein bisschen später noch studieren.
Ja, klar.
Das ist ja auch so eine Sache, da überlegen ja auch viele, jetzt mit 25, ja, nee, das ist zu spät, der muss ja Geld verdienen, muss ja dies, das, jenes. Nee, du kannst auch einfach mit 25 nochmal anfangen zu studieren.
Du kannst mit 35 noch studieren, wenn du unbedingt willst.
Ja.
Und?
Wobei ich da mit 35 schon, also war das ein Vollzeitstudium bei dir?
Ja, absolut. Also das geht gar nicht anders.
Okay.
Das ist so ein sehr spezieller und auch verschulter Studiengang, dass du halt vollkommen eingebunden bist.
Okay.
Ich habe zwar nebenher noch gearbeitet, einen Großteil des Grundstudiums. Also das Studium geht anders als der klassische Bachelor-Master, 6 Semester und 4 Semester, geht der in einem durch, 9 Semester. Ich habe in Bonn studiert.
Mhm.
Das ist auch von Uni zu Uni ein bisschen unterschiedlich und auch jetzt hat sich das ein bisschen gewandelt. Aber damals war es halt noch ein Staatsexamens-Studiengang und genau, da hat man 9 Semester durchstudiert. War trotzdem in sich ein bisschen aufgeteilt in Grundstudium und Hauptstudium, wo man im Grundstudium macht man eigentlich alles, was die Chemiker machen. Also man sitzt in jeder Vorlesung mit den Chemikern zusammen, macht alles, was die machen, bis auf theoretische Chemie. Der Kelch ist zum Glück an uns vorbeigegangen. Das ist nicht, also.
Ist nicht schön.
Das ist nicht schön, wirklich. Das hast du richtig zusammengefasst. Das ist nicht schön, nee. Und auch vollkommen unnötig. Also
ist das so?
Für uns.
Okay, für euch.
Für uns, genau. Weil wir mehr, also später in der Praxis arbeiten, sehr, also wir, der Zweck ist für uns später mit Lebensmitteln, in Lebensmittelbetrieben zu arbeiten und weniger in der Forschung.
Mhm.
Deshalb müssen wir nicht unbedingt theoretische Chemie können. Also die Forschung, die uns dann zugutekommt, die wird meistens sowieso von promovierten Chemikern gemacht.
Okay.
Also, ja.
Und bei dem Studium, welche Fächer hat man da so? Also oder welche, ja doch, sagt man Fächer auch, oder?
Ja, sagt man also das so? Vorlesungen, Kurse.
Ja. Genau.
So welche Inhalte des Studiums.
Genau, die Inhalte.
Das ist tatsächlich ziemlich breit. Also du hast Mathematik, Physik, Chemie. Und zwar unterscheidet man da zwischen organischer Chemie und anorganischer Chemie.
Kannst du kurz in einem Satz erklären, wo der Unterschied ist? Geht das?
anorganische Chemie ist so die Chemie von Salzen zum Beispiel. Also alles, was, wenn du Natriumchlorid und irgendein Sulfat oder sowas zusammenkippst, Kaliumsulfat und guckst, was da rauskommt, dann ist das anorganische Chemie. Organische Chemie hat immer was mit Kohlenstoffen zu tun. Also das okay. ist alle Kohlenstoffverbindungen. Wir bestehen zum Großteil aus Kohlenstoffverbindungen. Deshalb ist dieser Begriff organische Chemie immer organisch. Ist irgendwie okay. mit Pflanzen verbunden oder so in den Köpfen der Leute. Also zum Beispiel Ethanol, was man kennt aus dem Trinkalkohol, ist eine organische Verbindung, eine klassische. Fett ist eine klassische organische Verbindung.
Okay.
Anorganische Verbindungen, wie gesagt, sind meistens Salze, Magnesium, Zink, solche Sachen, also.
Ich sage jetzt einfach mal okay.
Hast du das echt nicht verstanden?
Ja, nee, nicht
also
so.
Du bist auch Chemie, auch kommt, da bist du richtig raus.
Ich wollte nur Physik studieren, nicht Chemie.
Naja.
Chemie habe ich 2 Jahre lang gehabt und habe 2-mal ein Referat über Bier gehalten. In der 7. und in der 10. Klasse.
Ja, ist aber auch interessant. Da gibt es ja einiges zu erzählen.
Ja, in der 10. gab es Wikipedia schon, in der 7. noch nicht. Also. Okay, dann.
Ich habe mir noch das Bonbon zum Schluss aufgehoben. Es gibt nämlich noch das wohlklingende Fach physikalische Chemie.
Ja.
Das ist ein Liebling aller Chemiestudenten. Das hast du 4 Semester lang gehabt, plus ein Praktikum, das es wirklich in sich hatte. Also die damals bei uns war es so, dass die Bestehensquote für die Klausur nach diesem Praktikum, du machst da 20 Versuche, schreibst dazu jeweils einen 10 Seiten langen Bericht.
Da wäre ja schon raus.
Schreiben?
Und diese Klausur hatte eine Bestehensgrenze von 20%. Also man musste nur 20% richtig haben, um die zu bestehen. Ich habe 3 Versuche gebraucht. Und wäre fast exmatrikuliert worden.
Muss das ja richtig, also wenn du schon nur in Anführungszeichen 20% brauchst, also wenn das vom Prof schon gesagt wird, kommt 20%, wenn er das hinkriegt, ist das schon gut. Und also, das fallen immer noch Leute durch dann, muss es ja schwer sein.
Ja, ich war auch nicht alleine damit. Also es ist tatsächlich so, dass die, es wird kein Wissen abgefragt in dieser Klausur, sondern reiner Transfer. Also es ist, es werden einem irgendwelche Modelle vorgestellt, die hatte man in diesen Versuchen nicht, aber irgendwie über einen Transfer konnte man aus den Versuchen, die man gemacht hat, darauf kommen, was die richtige Antwort da ist.
Wie hoch ist die Durchfallquote allgemein von dem Studium? Weißt du das?
Das kann ich gerade gar nicht sagen.
Oder wie war es bei euch?
Ja, aber es ist halt so, du fängst halt, also bei uns war es so, wir fingen mit 20 Leuten an. Wir waren 100 Chemiker und 20 Lebensmittelchemiker und über Zeit verschwinden dann halt so die Leute. Also du hast, wie man das so kennt, auch aus dem Chemiestudium, du hast Siebfächer. Das war, also physikalische Chemie war auf jeden Fall ein Siebfach, was absichtlich auch schwer gestaltet ist, dass du die Schwächeren halt rauskriegst, beziehungsweise Leute, die es nicht wirklich wollen. Also
Würdest du sagen, du musst intelligent sein für dieses Studium oder reicht das, wenn du einfach nur sehr fleißig bist? So wie Medizin. Da kannst du auch sein, doof wie so ein Holzklotz sein, ob du kannst das auswendig, oder?
Ja, weiß ich nicht.
Das war auch jetzt Spaß, also, ne?
Also das ist jetzt schon, also das ist schon so, dass ich mir jetzt sehr stark auf die Schulter klopfen müsste, wenn ich jetzt sagen würde, ja, super, man muss super intelligent sein.
Ultraschlau sein dafür.
Ja, mega. Nein.
Aber es ist also, viel lernen, aber.
Ja, doch, man muss sich schon auf den Arsch setzen und halt auch Nächte durchlernen, beziehungsweise in meinem Fall war es halt auch so, dass ich zum Teil also tagsüber in der Vorlesung war und dann abends noch als Koch gearbeitet habe. Und ja, da fehlte einem schon manchmal die Zeit zum Lernen, weshalb ich das dann irgendwann dann halt auch aufgehört habe, weil ich zum Schluss gekommen bin. Also entweder schaffe ich das Studium oder ich bleib Koch.
Hat dir die Ausbildung zum Koch geholfen beim Studium? Hat man da irgendwas mitnehmen können von der Ausbildung?
Sagen wir es mal so.
Wegen Lebensmittel dachte ich, könnte ja irgendwie.
Du hast, da das ja ein Chemiestudium ist, hast du mit Lebensmitteln nichts zu tun. Mhm. Aber es gibt zwei Momente, da kann ich ganz konkret sagen, ja, das hat mir geholfen. Und zwar gibt es ein Praktikum, indem du, sowieso alle Praktika, die man macht, da macht man irgendwelche Versuche, mischt Sachen zusammen oder weist irgendwas nach, analysiert eine Pulvermischung. Und je sauberer du arbeitest, desto genauer sind deine Ergebnisse, beziehungsweise desto häufiger liegst du mit deinen Ergebnissen richtig. Da bin ich absolut von überzeugt, dass meine Arbeitsweise, die ich in der Küche gelernt habe, sauber zu arbeiten, zu gucken, strukturiert zu arbeiten, immer zu gucken, dass meine Glasgeräte sauber sind, das hat mir auf jeden Fall geholfen, weil ich habe Freunde von mir, einer ganz speziell, der hat manchmal so rumgesaut, das war so witzig, du hast immer so einen weißen Kittel an und bei dem fehlte immer dieses Stück, weil der halt immer durch die ganze Säure durchgesapscht ist mit den Ärmeln. Und wenn du den Kittel dann einmal wäschst, dann löst sich der halt einfach auf.
Okay.
Wenn du vorher den in Säure gebadet hast, deshalb fehlte bei dem halt immer so ein Stück vom Kittel. Also das war nicht nur er, sondern das waren viele. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Überflieger war, aber ich habe schon hin und wieder gemerkt, so dass Leute einen Versuch dreimal gemacht haben oder einen Nachweis dreimal gemacht haben und es immer wieder nicht geklappt hat und ich einfach nur einmal den Kolben gesehen habe und die Krusten da drin gesehen habe von den letzten drei Versuchen, die dann nicht mehr rausbekommen haben und schon wusste, woran es liegt. Das war auf jeden Fall eine Sache. Wir hatten einmal, mussten wir, das war ein Kurs, wo wir Sachen synthetisieren mussten.
Erklär das mal einmal ganz kurz, bitte.
Du bekommst Rohstoffe, Chemikalien und musst auf einem bestimmten Weg diese zueinander führen. Also zum Beispiel musst du, du hast ein Pulver, da tropfst du eine Säure drauf, dann entsteht ein Gas.
Mhm.
Das leitest du über eine Apparatur, leitest du das zum Beispiel in eine Flüssigkeit rein. Und wenn das in die Flüssigkeit kommt und du zum Beispiel die richtige Temperatur eingestellt hast, weil du die Flüssigkeit gekühlt hast, entsteht das Produkt XY.
Okay.
Wenn du diese Punkte nicht alle richtig gemacht hast oder zum Beispiel deine Apparatur irgendwo ein Leck hat, also sowas, funktioniert das nicht. Mhm. Also das ist eine klassische Synthese. Genau, und dann nimmst du das, was dann da entstanden ist, musst das zum Beispiel auch noch reinwaschen, weil das ja umgeben ist von dem Edukt, sagt man, also von dem Rohstoff, was es vorher war. bevor das Gas da reingeleitet wurde.
Okay.
Das ist dann halt so eine Mischung und die musst du dann halt reinigen. Zum Beispiel umdestillieren kannst du es. Destillation.
Kenn ich.
Das hast du schon mal gehört, ne? Das ist, dann erklär du das doch mal für unsere Zuhörer.
Destillation? Mhm. Mhm. Das ist, wenn du Schnaps machst.
Ach so, ja, habe ich verstanden, danke.
Kennst du den D-Max hier, bei D-Max die Moonshiner oder gelernt er destillieren?
Ja, genau, also ich meine, im Grunde weiß man ja, was eine Destillation ist, hat man ja schon mal gesehen. Man trennt dadurch, dass man Sachen erwärmt und die einzelnen Komponenten in einer Mischung haben unterschiedliche Siedepunkte. Kommt zuerst Fraktion A, dann kommt Fraktion B und Fraktion C kommt danach. Und wenn man die in unterschiedlichen Gefäßen auffängt, kann man sagen, okay, in Fraktion B ist ein Großteil dessen, was bei Temperatur 70 Grad gesiedet hat und in der Fraktion vorher ist natürlich das, was vorher schon siedet. Mhm.
Also, weißt du die ganzen Temperaturen so weit auswendig oder guckst du die einfach nach?
Nein, also ich irgendwas weiß man dann auswendig, wenn man es häufig macht, aber dafür gibt es Tabellen, dafür gibt es das Internet.
Ja, nee, klar, aber ja. Tja, ne? Okay, und dann hast du das Studium durchgezogen? Hast du dann einen Bachelor-Titel, einen Master-Titel, ein Diplom? Was hat man dann?
Genau, ich habe sowohl einen Master-Titel als auch einen Staatsexamenstitel.
Mhm, okay.
Genau, und das ist so, dass du, das ist jetzt sehr speziell auf meinen Fall, weil es sich, wie gesagt, jetzt geändert hat. Ich glaube, jetzt ist es standardmäßig Bachelor-Master. Also du machst erstmal einen Bachelor und dann gesondert davon Master. Bei mir war das alles in einem durch. Mhm. Genau, du schreibst am Ende eine Abschlussarbeit. Bei uns war das auch, wir nannten das Masterarbeit. Obwohl es die Abschlussarbeit war, das war der richtige Titel dafür. Aber weil der Aufwand des Studiums gleichwertig war mit einem Masterstudium, haben wir den Titel Master of Science anerkannt bekommen.
Okay.
Im Nachhinein, genau. Weil nämlich das erste Staatsexamen ist kein akademischer Titel.
Mhm.
Und das wäre nicht Pferdewild.
Ja,
dass
wir
nach neun Semester Studium
kein
Titel haben.
Ja, schön, dass du neun Semester hier warst. Tschüss.
Hier hast du so einen Text hier. Ja. Der kann das jetzt.
Ja, nee. Genau. Genau. Erst das zweite Staatsexamen ist ein akademischer Grad. Der ist aber nicht Pflicht.
Mhm.
Wird aber tatsächlich von sehr vielen gemacht, weil es gewünscht ist, sowohl in der Industrie und wenn man im öffentlichen Dienst arbeiten will, ist es sogar, glaube ich, Pflicht.
Mhm.
Genau. Und zwar, und jetzt kommen wir dazu, wieso das, also das Studium Lebensmittelchemiker ist zwar schon eine Berufsbezeichnung, aber das ist nicht die Tätigkeitsbezeichnung,
ja.
Weil du sehr viel damit machen kannst. Also es ist super breit. Du kannst sowohl in die Industrie gehen, was ich jetzt gemacht habe. Also ich bin in einem Labor, was Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung macht. Da bin ich stellvertretender Leiter. Wir sind drei Stellvertreter und ein Laborleiter. Genau, und viele Laborassistenten, genau, das wäre jetzt mein Fall.
Ja.
Du kannst aber zum Beispiel auch in ein Handelslabor gehen. Das sind Laboratorien, die Analysen anbieten für Firmen, die fremd einkaufen wollen. Das muss man wissen, Analyse zu betreiben, ist wahnsinnig teuer. Eine neue Analysemethode bei sich in der Firma zu implementieren, kostet wahnsinnig viel Geld und das lohnt sich für viele Firmen gar nicht, selber ein Labor zu betreiben,
mhm.
Weil für die zwei, drei Sachen, die man haben will, da schickt man einfach eine Probe weg und muss nicht dauerhaft drei Leute angestellt haben, nur um eine Probe am Tag zu messen.
Ja, okay.
Genau, und deshalb florieren Handelslabore beziehungsweise Anbieter, die halt Analysen für Firmen machen. Genau. Und bei den Firmen kann man dann halt auch arbeiten.
Und dann, was heißt denn Analyse? Du kriegst dann ein Aroma oder was kriegst du denn dann? Was schickt man denn weg? Schnitzel?
Einen halben Fuß.
Du kannst alles Mögliche wegschicken. Also du kannst von einem Lebensmittel, was du wegschicken kannst, du kannst einen chemischen Reinstoff wegschicken. Das ist tatsächlich nicht nur auf Lebensmittel Rohstoffe bezogen, sondern du kannst jetzt auch zum Beispiel, wenn du Schuhe herstellst und wissen möchtest, ist der Kunststoff, den ich verwende, ist der zum Beispiel irgendwie bei Kontakt mit Schweiß, ist der irgendwie bedenklich oder für alles gibt es halt also Gesetze, für alles gibt es Regelungen und man muss sich halt auch absichern, dass man da jetzt keinen Quatsch verkauft.
Ist das das, wenn du zum Beispiel in Kindergärten, glaube ich, ist das auch, dass du, wenn du Essen geliefert bekommst, ne, von einem Caterer, dass dann immer eine Probe davon genommen wird? Und das muss dann, ich weiß gar nicht, also ich habe früher mal eine Probe genommen, habe die abgegeben und dann war für mich die Sache erledigt. Was genau passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Aber wäre das sowas, was man dann auch wegschickt und dann wird geguckt, ob da Salmonellen drin sind oder was?
Also die werden nicht weggeschickt, sondern die werden erstmal nur zurückgestellt. Und zwar, falls was passieren sollte, dass man nachweisen kann, dass es nicht vom Essen ist.
Ah, okay.
Die werden halt, die werden eingefroren oder kühl gestellt. Und sagen wir es mal so, das Gute an einer Lebensmittelvergiftung ist, sie kommt recht schnell.
Also man merkt es schnell, ja?
Ja, meistens schon, genau. Und deshalb halten die dann, da gibt es auch Regelungen für, ich glaube, eine Woche oder sowas halten die dann vor. Danach würden die Sachen wahrscheinlich auch
weggeschmissen werden,
oder? Ja, nicht mehr gut sein. Oder vielleicht ist es auch ein Monat, wenn sie es einfrieren. Aber auf jeden Fall, es geht halt darum, nachweisen zu können. So, ich bin clean.
Ja.
Wir haben gut gearbeitet.
Okay.
Aber das Wegschicken erinnert mich auch an die Werkstoffprüfung. Das ist ja, die machen ja quasi ja gleich nur für
Werkstoffe.
Werkstoffe. Ja. War ja auch so, die konnten auch Leute irgendwelche Sachen hinschicken und sagen, hier, genau, mach
entweder
mal kaputt.
Entweder man macht es selber, genau, oder man schickt es dann weg, hat der auch erzählt gehabt.
Ja.
Das sind tatsächlich im Grunde wahrscheinlich auch die gleichen Firmen, also die gleichen Laboratorien, die das machen, die können also auch Werkstoffprüfungen machen.
Oder,
Ja. Stimmt. Okay. Und dann hast du, da wo du jetzt arbeitest, ist ja egal, wo du arbeitest, hast du da direkt nach dem Studium angefangen oder hast du verschiedene andere Jobs noch gemacht gehabt nach dem Studium?
Ja, also es, da kommen wir zu dem zweiten Staatsexamen. Das ist nämlich so, dass du, also du bewirbst dich da drauf, du hast jetzt dein Studium abgeschlossen, du hast dein erstes Staatsexamen in der Tasche, freust dich und dann musst du dich erstmal auf einen Platz fürs zweite Staatsexamen bewerben. Zu meiner Zeit war es noch so tatsächlich, dass die sehr rar gesät waren. Also es gab 5 oder 6 Orte in NRW, wo man das machen konnte. Das war einmal im Ruhrgebiet, Köln, Westfalen-Lippe, Krefeld. Ich hoffe, ich habe keins vergessen. Bestimmt habe ich eins vergessen. Aber auf jeden Fall, genau, Düsseldorf habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Genau. Jeder von diesen Standorten hat 4 oder 8 Plätze im Jahr. Manche haben auch nur 2 Plätze. Düsseldorf ist ein kleiner Standort. Genau, und die kriegen dann halt die Leute zugewiesen, die sich darauf beworben haben. Das sind alles Lebensmittelchemiker mit dem ersten Staatsexamen. Und da hast du drei Stationen, einen industriellen Teil, dann ein Teil in der Lebensmittelüberwachung,
mhm,
und ein Teil im Untersuchungsamt.
Mhm.
Also ich habe es in der falschen Reihenfolge gesagt, weil der Teil im Untersuchungsamt ist der größte Teil. Das ist auch die Hauptaufgabe eigentlich, die man, weshalb man das macht, weil man das zweite Staatsexamen ist größtenteils eigentlich nur Lebensmittelrecht, was man da macht. Und man wird darauf getrimmt, also für den Staatsdienst sozusagen so ein Sachverständiger zu werden,
ja,
was Lebensmittelrecht angeht. Also was man schon mitgebracht hat, ist, man ist geschult da drin und weiß, wie Sachen analysiert werden. Also das hat man im Studium gelernt. Du weißt, woraus sind die Lebensmittel hergestellt, was sind zum Beispiel mögliche Kontaminanten, und wo die Risiken für bestimmte Lebensmittel sind. Das hast du im Studium gelernt, und dann gehst du ans Untersuchungsamt, und deren Aufgabe ist es, Proben, die bekommen von den Überwachungsämtern,
ja,
auf Risiken zu untersuchen. Also sagen wir mal, wenn wir Blaubeeren aus Fukushima bekommen, dann sollte man vielleicht mal
strahlen.
Tatsächlich. Das wäre dann eine sinnvolle Prüfung.
Ob die auch im Dunkeln leuchten.
Genau, also du kannst praktisch alles prüfen. Zu jeder Zeit kannst du an jedem Lebensmittel alles prüfen, aber sagen wir es mal so, es ist nicht so sinnvoll zu prüfen, ob ein Knoblauch hier aus der Gegend, ob der süß ist.
Ja.
Also das
macht einfach keinen Sinn.
Nee,
mhm,
genau. Oder etwas.
Jetzt fällt dir nichts ein.
Ja, es. Genau, ich habe gerade kein schön plakatives Beispiel auf der Hand, aber auf jeden Fall. Was du machst beim Untersuchungsamt, du kriegst probeweise ein Lebensmittel. Manchmal ist es auch nur ein auf dem Blatt Papier aufgeschrieben. Du kriegst jetzt ein Eierlikör,
ja.
Das Etikett sieht so aus, und sag mir jetzt, was würdest du daran untersuchen? Zum Beispiel gibt es Regeln dafür, wenn das Likör heißt, wie viel Alkohol darf drin sein, wie viel, wenn es ein Eierlikör ist, dann darf es nur bestimmter Alkohol sein, dann prüfst du, wie viel Zucker ist da drin, stimmen die Nährwertangaben, solche Sachen. Also du wirst dann halt, also lernst, was sind sinnvolle Untersuchungen. Vielleicht hast du übersehen bei einem Lebensmittel zum Beispiel, dass da eine bestimmte gesundheitsbezogene Angabe drauf ausgelobt war, die entweder gar nicht rechtlich zulässig ist oder nicht stichhaltig ist oder sowas, weil die nicht untermauert ist mit den Nährwerten, die dieses Lebensmittel mit sich bringt. Mhm. Also du lernst sozusagen der Advokat der Verbraucher zu sein. Also dass die Verbraucher halt nicht von der Lebensmittelindustrie beschissen werden.
Ja, okay.
Ist jedes Lebensmittel im Supermarkt geprüft worden?
Nein, das läuft über Stichproben. Mhm. Aber sagen wir es mal so, das wird ja dauerhaft und immer wieder gemacht. Und es gibt bestimmt bestimmte Lebensmittel, die bestimmt schon mehrfach geprüft wurden. Mhm. Aber es gibt jetzt nicht so was, dass ein Hersteller möchte ein neues Lebensmittel auf den Markt bringen und dieses Lebensmittel muss irgendeine Prüfung über sich ergehen lassen. Das ist jetzt nicht
also
so.
Also man könnte jetzt sagen, okay, wir machen jetzt, weiß ich nicht, Schokolade, die nach Fuß schmeckt, vermarkten die und wir könnten die quasi vermarkten und die müsste oder mit Glück wird die nicht einmal geprüft werden.
Ich glaube, wenn du die auf den Markt bringst, muss die geprüft werden.
Das ist möglich. Nein.
Das war ja die Frage, ob die Produkte, die im Supermarkt stehen, ob die quasi so eine Kontrolle.
Man kann was entwickeln und einfach auf den Markt bringen, ohne dass er geprüft wird, wenn man Glück hat.
Ja.
Guck mal, wie selbstverständlich der Ja sagt. Ich dachte, wir leben in Deutschland, da wird erstmal alles 20 Mal geprüft.
Ja, Moment. Also es kommt drauf an, von wem es geprüft wird. Wenn du jetzt ein komplett neuer Player bist und hier produzieren möchtest, dann wirst du natürlich erstmal einen neuen Betrieb aufmachen und der wird natürlich vom Gesundheitsamt überprüft und die schauen sich dann natürlich auch alles an, aber du es ist jetzt nicht so, dass jetzt jemand hingeht und sich dein Produkt ganz genau anguckt, sondern das passiert dann halt eben im Rahmen dieser Stichproben.
Okay. Ja, interessant.
Ich wollte gerade sagen, das war...
Was ich zum Beispiel interessant fand, letztens, ich hatte mir Lebensmittelfarben bei Amazon bestellt und musste feststellen, dass ich die nicht verwenden möchte, weil die Angaben darauf so falsch waren und so krude und das ist schon echt krass. Also ich glaube ziemlich schmerzfrei, also weil ich ein gutes Gefühl habe für das, was möglich ist und was vielleicht gefährlich ist. Und tatsächlich bei Lebensmittelfarben, das sind ja hochreine Chemikalien und da gibt es bei Farbstoffen gibt es Farbstoffe, die auch schädlich sein können oder giftig sein können oder sowas. Und wenn da irgendein chinesischer Hersteller nicht der Meinung ist, wirklich draufschreiben zu müssen, was da drin ist, weil das Witzige war, das waren also Lebensmittelfarben, ich habe 10 verschiedene bestellt und auf jeder stand das Gleiche drauf. Und das ist nicht möglich. Auf jeder stand drauf, dass die gleichen 3 Farbstoffe drin waren. Einer gelb, einer blau und einer rot. Und das ist nicht möglich.
Mhm, okay. Aber das weißt auch nur du, weil du mal studiert hast oder mitarbeitest. Ich hätte wahrscheinlich gedacht so, oh, ist cool. Nehmen wir mal.
Ja, man hofft ehrlich gesagt immer so ein bisschen, dass die Leute so ein bisschen ihren Kopf einschalten und selber auch drauf kommen.
Glaube ich nicht.
Mhm. Nee. Also wenn ich mir jetzt Lebensmittelfarbe am Amazon bestelle, hätte ich die einfach da reingekippt, wofür ich sie gebraucht hätte und mir gedacht, ja, wird schon schief gehen.
Ja, doch. Ich glaube, für meinen Fall hätte das genauso gemacht wie du, Pascal. Man denkt ja, das ist ja mal, also wird ja angeboten im Internet und zwar nicht im Darknet, sondern im richtigen Internet. So, dann muss das ja auch alles stimmen.
Auf einer offiziellen Plattform, die eigentlich ja.
Ne? Ja, genau.
Wenn ich jetzt bei Wish, Temu oder was weiß ich bestellt hätte, klar.
Das ist was anderes. Aber bei Amazon ist ja schon so, das ist ja Amazon, ne?
Ja, bei Amazon ist eigentlich Wish und teuer.
Ja, genau.
Ja, das muss man leider mal so sagen.
Ja, was mich tatsächlich ein bisschen erschreckt hat dabei, ist, ich habe da auch eine Rezension zugeschrieben und habe auch nur einen Stern vergeben. Und also meine Rezension geht halt unter den ganzen 5-Sterne-Rezensionen. Toller Farbstoff. Ja. Mein Kuchen ist so toll geworden. So, okay.
Der leuchtet auch im Dunkeln jetzt. Ja.
Wenn ein Stuhlgang morgen früh noch die Toilette streicht, dann war auf jeden Fall nicht so gut.
Okay. Kannst du mal sagen, wieso dein Arbeitstag dein Arbeitstag so aussieht, jetzt in deinem Fall?
Ich kann so ein bisschen prinzipiell von meiner Firma erzählen, was wir so machen, also wie wir Qualitätskontrolle bzw. Qualitätssicherung machen. Wir bekommen halt Rohstoffe, Das sind zum Teil Chemikalien, also rein Chemikalien, die auch wir natürlich in Lebensmittelqualität einkaufen. Die haben unterschiedlich, also eine unterschiedliche Herkunft. Manchmal kommen, sind das zum Beispiel Sachen, die aus Ölen rausdestilliert sind, zum Beispiel aus einem Orangenöl oder aus einem aus irgendeinem Saft oder sowas von einer Beere. Manchmal sind das aber Sachen, die irgendwie ein bisschen komplizierter gewonnen werden, die, wie ich gerade erzählt habe, also synthetisiert sind, also aus irgendeinem anderen Reinstoff zu dem gemacht wurden, was sie jetzt sind. Genau, und je nachdem, was man da für Rohstoffe hat, bedürfen die halt einer anderen Prüfung. Also wir prüfen zum Beispiel, ob das, was der Lieferant, also wir sagen dem Lieferant, wir möchten XY haben, dafür haben wir die Parameter XYZ. Und dann müssen wir natürlich, wenn wir die Ware bekommen, auch überprüfen, hat der uns auch das geschickt, was wir haben wollten. Also ein großes Thema bei Aromen ist natürlich oder nicht natürlich. Ist ein Preisunterschied von 10-mal.
Okay.
Also nicht natürliche Aromen, das klingt so schlimm, bedeutet aber einfach nur, dass, also das schmeckt, du kannst eine Erdbeere haben, die mehr oder minder gleich schmeckt, also ein Erdbeeraroma, das gleich schmeckt wie ein natürliches Erdbeeraroma, also ein nicht natürliches oder ein naturidentisches Erdbeeraroma. Schmeckt gleich wie ein natürliches Erdbeeraroma, sind die gleichen Komponenten drin, nur die einen Rohstoffe wegen bestimmter Zertifikate oder bestimmter Herstellungsweisen waren sehr viel billiger als die Rohstoffe, die man in einem natürlichen Aroma hat.
Ja, okay.
Genau. Damit gehen auch viele Dokumente einher, die erstmal geprüft werden müssen. Also wir haben eine ganze, also ein Team von mehreren Leuten, die beschäftigen sich den ganzen Tag nur damit, zu prüfen, Muster anzufragen bei Lieferanten und zu überprüfen, stimmen die Angaben von denen mit unseren Angaben überein, können die das nachweisen, was das wird dann über Zertifizierung gemacht, also sozusagen auch wieder dritte Firmen, die da hingehen und sie angucken, machen die das alles richtig, zeichnen die das alles auf, weil also das Wichtigste in der Lebensmittelindustrie, würde ich sagen, ist die Rückverfolgbarkeit momentan. Also da hat sich wahnsinnig viel in den letzten 50 Jahren getan. Also was man auch wissen muss, ist also Lebensmittelrecht ist reguliert auf europäischer Ebene für Europa. Was auch den Sinn hat, dass wir in Europa Waren frei handeln können und die Regeln halt überall gleich sind. Genau. Schaut man, dass das halt auch alles passt. Also wir können nichts einkaufen oder nichts verwenden, was nicht das ist, was wir brauchen, also was wir angefragt haben.
Ja.
Genau. Und je nachdem, wenn man jetzt einen synthetischen Rohstoff hat, dann ist die Prüfung vielleicht etwas unkomplizierter. Dann schaut man halt, dass es, ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von einer GC gehört habt.
GC?
Gaschromatographie.
Klar.
Moment, das hat man ja bei CSI Miami oder sowas, wurde die Sau schon mal durchs Dorf getrieben. Also das
sagt mir nichts. Gar nicht.
Das ist ein Gerät, wo du eine Mischung, also eine flüssige Mischung von irgendwelchen Chemikalien hast du in einem Glas, die spritzt du dann in das Gerät ein und das ist halt so ein Säulenofen. Der, also die Säule ist so eine dünne Kapillare, in der kann sich Gas bewegen. Diese Stoffe werden in die Gasphase gebracht, dadurch, dass sie aufgeheizt werden. Mhm. Und dadurch, dass die halt sich ganz lange in so einer spiralgewundenen Kapillare bewegen, werden die aufgetrennt. Und dann kommen die einzeln hinten an.
Okay.
Also diese Kapillare, ach, ich will jetzt nicht lügen, aber die ist so 50 Meter lang oder
okay.
sowas.
Okay.
Genau. Und dadurch kann man dann halt aus einer Mischung, die man hat, wie zum Beispiel ein Orangenöl, kannst du sagen, was in diesem Orangenöl drin ist.
Das sagt dir dann diese Maschine.
Genau.
Die sagt
also, dir, genau, am Ende ist ein Detektor, der erfasst, wie zu welchem Zeitpunkt da was rauskam. Du weißt über Erfahrungswerte, Komponente XY braucht immer die gleiche Zeit, um durch diese Kapillare durchzugehen.
Mhm.
Genau. Dann am Ende hast du dann so, das nennt man Chromatogramm, das ist so ein Diagramm von Peaks. Weißt du, also du hast das einmal, das erfasst du hinten nur, da ist was gekommen.
Ja.
Und es gibt aber auch die Methode, dass du nachgucken kannst, was ist da gekommen, mhm. und welche Masse hatte das, also welche Molekülmasse. Das kann man.
Klar.
Das ist so geil.
Ich blicke in tote Augen.
Bei ihm. Also, ich glaube, der ist schon seit 10 Minuten raus.
Chromatogramm habe ich noch verstanden. Heißt das so?
Ja.
Siehst du, Junge?
Aber was eine Glas, Kapillarenspirale ist, bis war es schon raus.
Junge,
raus.
Kapillar ist schon mal ein Haargefäß. Das hast du nämlich auch in den Augen.
Sehr gut, sehr
Ende.
Gut.
Und Spiralen kennst du auch.
Spiralen kenne ich auch vom Frauenarzt, ja.
Okay.
So, jetzt mal aber ernst hier, ne? Jetzt ja. Hör mal ein bisschen zu, Pascal, damit du da mal verstehst, was der uns jetzt erzählt.
Also, na, ich kann also, noch folgen.
Es ist halt einfach eine Maschine, die du gibst da etwas rein und die hilft dir dann dabei, herauszufinden, was ist in dieser Lösung drin, die ich da reingegeben habe.
Ja, das
ist
so super einfache Erklärung.
So, mit sowas hat man dann halt zum Beispiel die Möglichkeit, Verunreinigungen zum Beispiel von irgendwelchen Lösungsmitteln, die verwendet wurden, um dieses Öl zu gewinnen, zum Beispiel, ob die noch da drin sind, mhm. Manchmal ist das akzeptabel, also so mini 0,0001% oder sowas, wird, wenn da irgendwie noch so viel Methanol drin ist oder sowas, wird das nichts machen, vor allem, weil man sich auch noch vorstellen muss, dass die Aromen, die wir einsetzen, dann auch noch 1 zu 1000 oder 1 zu 10.000 verdünnt werden, also ein Gramm unseres Aromas bedeuten ein Kilo Lebensmittel.
Hm, das habe ich verstanden.
Oder 10 Kilo Lebensmittel, je nachdem, wie stark das verdünnt wird.
Aber das ist ja schon tatsächlich sehr theoretisch alles, oder? Also du musst relativ viel Wissen mitbringen. Also das kannst du nicht mal eben so machen.
Ja, dafür studiert man ja auch fünf Jahre.
BWL kann man auch 5 Jahre studieren.
Ja, aber du kannst ja jetzt nicht BWL und Chemie vergleichen.
Nein,
dann fängt natürlich. Aber Chemie schon an, du musst ja die Grundlagen verstehen.
Ja.
Das richtig. War auch noch so eine Frage. Ich glaube, wenn du überhaupt diese ganzen Zusammenhänge nicht verstehst, ja, dann kannst du das auch sein lassen.
Ja, aber du musst es wirklich wollen. Du musst dich halt in den Kopf prügeln.
Ja, aber dann ist halt so auswendig gelernt, dann bist du halt ein schlechter Arzt, ne? Wir sollten aufhören, über Medizinstudenten zu lästern.
Wir haben auch noch keinen Arzt gehabt.
Ne? Ja, das ist richtig.
Das war Spaß, lieber Arzt. Ja. Wenn du das hörst, melde dich bei uns. Wir wollen auch mal einen Arzt haben.
Wenn ihr gegen diese Vorurteile vertun wollt, dann kommt bei uns im Podcast.
Was ist denn, da wollte ich darauf zu sprechen kommen, kannst du so ein Durchschnittsgehalt von einem Lebensmittelchemiker, gibt's das, kann man das sagen? Also kann man das bestimmen, so ein Durchschnittsgehalt, oder ist das immer ganz unterschiedlich? Und gibt es da vielleicht auch Tarifverträge oder?
Es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, können wir einen Schnitt machen? Ich kann.
Ja, wir können so ein bisschen nebenbei brabbeln.
Ja, warte mal, weil ich hätte es eigentlich vorher raussuchen sollen.
wir sagen ja auch immer.
Eine Erhebung.
Alles gut. Nein, wir sagen ja immer, weil das ist ja echt so ein Problem in Deutschland. Die Leute möchten nicht über Geld reden, was ich auch verstehen kann. Ist
ja
okay.
Ja, aber du musst deswegen, halt trotzdem, also ich finde.
So ein Durchschnitt ist halt immer cool, wenn wir halt sagen können, okay, den Job gibt's. Du machst jetzt hier, ne, tralala, 9 Semester, musst studieren, dann machst du noch Master. Dann fängst du irgendwo an.
Kannst womit mit dem Jahresgehalt mit XY ungefähr rechnen.
Genau. Wo kommt man am Ende raus? Lohnt sich das? Oder?
Du hast ja sowieso, ja, es kommt darauf an, lohnt sich. Das ist natürlich auch immer die Frage, ob man das nur fürs Geld macht oder ob es dann, hat doch der Reini auch im Podcast erzählt gehabt, wenn du Physik studierst, brauchst du nicht Millionär werden, dann studierst du BWL.
Ja, ja.
Ne?
Am Ende ist es wichtig, dass dir der Job Spaß macht.
Ja, aber das Gehalt muss ja trotzdem auch irgendwo stimmen.
Ja, klar. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dann doch etwas, erstaunt darüber, wie wenig man dann doch verdient. Also, okay. Nein. Es ist nicht so tragisch, genau. Ich sehe das halt immer so. Ich habe, wenn man das Studium und das zweite Staatsexamen dazu nimmt, da wollte ich auch noch auch zum Geld beim zweiten Staatsexamen was sagen, weil das nämlich meiner Meinung nach ziemlich unverschämt ist. Wenn man das alles mit einrechnet, hat man halt 6 Jahre nicht verdient. Und das nur, wenn man in der Regelstudienzeit es schafft, was ich nicht habe.
Ja, gut. Ja.
Bei mir hat das alles noch ein bisschen länger gedauert. Das Studentenleben ist nicht günstig. Dann kommst du ins zweite Staatsexamen, verdienst, ich will jetzt gerade nicht lügen, aber ich meine, es wären 600 und dann 1000 oder 800 und dann 1000, also 6 Monate lang 600 oder 800 und dann brutto. Und dann 1000 brutto. Und in der Zeit, habe mein zweites Staatsexamen im Ruhrgebiet gemacht. Das Amt im Ruhrgebiet ist verteilt auf mehrere Standorte. Mhm. Es gibt den Standort Hamm, Bochum, Arnsberg, Hagen. Ja.
Also, das gleiche Amt, die machen alle gleiche, sitzen aber an 12 verschiedenen Orten.
Ja, nee, also ganz machen die nicht das Gleiche, sondern es gibt Spezifikationen, die sind spezialisiert auf bestimmte Themengebiete. Zum Beispiel Hagen hat viel mit Fetten gemacht, Öle, Fette, solche Sachen, auch Fleisch. In Arnsberg wurde, oh Gott, was war deren Spezifik? Ich glaube, die haben viel Pestizide gemacht. Genau. Und so hat es schon seinen Sinn, dass man halt in jedem Amt mal ist und da halt auch mit den Sachverständigen redet, die für die Sachen zuständig sind. Es ist aber, es wird von den Leuten erwartet, dass man halt flexibel ist. Also ich habe in der Zeit in Dortmund gewohnt, und das von
1000 Euro im Monat oder 600.
Brutto. Ich hatte eine Wohnung. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern mir teilweise ein Auto geliehen haben. Mhm. Dann geht es ans Ersparte, was man halt eventuell haben muss vorher, beziehungsweise ich habe es dann halt auch noch so gemacht, dass ich Hartz IV beantragt habe. Also ich habe Aufstockung beantragt. Ja.
Dafür gibt's die Leistung.
Ja, aber diese Nerven muss man halt erstmal haben. Also ich war so oft beim Amt und wurde da so getriezt von denen, weil die mir immer wieder gesteckt haben, das kann nicht sein. Sie arbeiten Vollzeit und kriegen so und so viel. Das ist ja unter Mindestlohn. Ja. Und stellen Sie sich vor, und mein Arbeitgeber ist das Land NRW.
Willkommen. Also lass mal gerade Deutschland kurz in einem Satz zusammengefasst.
Ja. Ja, es ist halt einfach der Wahnsinn, weil das als Praktikum gilt, muss es nicht mit Mindestlohn vergütet werden.
Ja, das ist.
Ja, so kannst du dich auch verarschen, ne? Also.
Okay. Und wenn du aber dann mit dem Studium fertig bist?
Also das ist ja dann schon nicht mehr Studium. Das ist das zweite Staatsexamen ist nicht Studium.
Das gehört nicht zum Studium.
Das ist wie eine Berufsausbildung.
Ah, okay. Aha, habe ich so nicht verstanden gehabt. Okay.
Also es ist quasi ein praktischer Teil, weil du sagst, ja, du hast Vollzeit gearbeitet.
Genau, es ist das praktische Jahr. Es ist wie es ist das Referendariat der Lebensmittelchemiker.
Mhm. Okay.
Ja. Muss man das machen? Oder hast du
Nein, du musst es nicht machen. Es ist aber
es hat geholfen
gewünscht. Ja, also ja. Bei uns in der Firma wurde, glaube ich, noch keiner eingestellt, der es nicht hatte.
Ja.
Weil es halt auch wichtig ist, wenn du da deine Rohstoffe bekommst, musst du halt auch wissen, wonach gucke ich, was sagt das Lebensmittelrecht, und das lernst du halt in diesem praktischen Jahr. Was auch zum Beispiel ein Feld ist, wo man arbeiten kann, ist, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, ich war in Oberhausen, ich weiß nicht, wer von euch beiden ist
aus
Oberhausen? genau, ich war in Oberhausen in Stärkrade, da ist das Gesundheitsamt.
Ach so, ja.
Genau, da habe ich 2 Monate, also das ist auch Teil dieses zweiten Staatsexamens. Du bist 3 Monate in der Industrie, 7 Monate beim Untersuchungsamt und 2 Monate in der Lebensmittelüberwachung. Und genau, Lebensmittelüberwachung habe ich in Oberhausen gemacht. Das war auf jeden Fall ganz cool. Du fährst halt mit als Lebensmittelchemiker, also als Sachverständiger, fährst du mit den Kontrolleuren raus und berätst dann halt, was zum Beispiel Lebensmittelkennzeichnung angeht. Oder ich glaube, ich hatte einen ganz guten Stand bei denen, weil ich gesagt habe, dass ich schon Koch bin und so. Und das sind halt meistens irgendwelche ehemaligen Köche. Das ist für die Lebensmittelüberwachung ist das der klassische Weg. Also entweder Koch, Bäcker, Konditor oder so, Fleischer, Meister, die dann eine Zusatzausbildung machen. Übrigens, wenn man das... Also wenn man einen der Berufe hat, dann kann ich das auf jeden Fall nur empfehlen. Das ist das ist schon ein guter Beruf. Also ja das ich glaube, die sind da alle sehr glücklich mit dir.
Ja, also kannst du doch, wenn du doch irgendwie sagst, du willst mehr verdienen oder keine Ahnung, noch mal was anderes machen und du bist.
Entweder mehr verdienen oder weniger arbeiten, ne?
Ja, genau. Dann machst du halt noch mal sowas. Das ist ja super.
Ja, also da muss
man
sich,
aber auch wissen, ne? Ja. Also woher, ne?
Das muss man sich auch auf jeden Fall auf den Arsch setzen, ne? Also die müssen auch sehr viel Recht pauken, die müssen halt auch, was Hygiene angeht und so weiter, das müssen sie sich halt auch nochmal alles so drauf schaffen, dass wenn du in einer Pommesbude stehst, dich umguckst und weißt so, das darf ich, also das muss ich jetzt von denen verlangen, das geht mich jetzt gerade nichts an oder sowas. Oder also du hast schon wahnsinnig viele Befugnisse als Lebensmittelkontrolleur, aber man muss natürlich auch irgendwie so ein bisschen Maß walten lassen. Also es gab einmal nur den Fall, dass wir was geschlossen haben in der Zeit,
wo ich da war. Das wäre jetzt die Frage gewesen. Habt ihr den Laden in Oberhausen zugemacht? Wenn ja, welchen?
Nein, es war eher ein kleiner Supermarkt. Mhm. Und das war aber die Tatsache, dass die so, und die haben auch nur einen Tag haben wir die geschlossen, weil die das nicht ernst genommen haben. Wir haben denen mehrere Sachen gesagt, die in Ordnung bringen sollen, und dann haben wir das nochmal nachkontrolliert und die haben es immer noch nicht in Ordnung gebracht. Und dann haben wir gesagt, so, ihr macht jetzt hier einmal zu und bringt das in Ordnung. Waren zum Teil auch Sachen, dass bestimmte Sachen, die gekühlt werden sollten, nicht gekühlt waren, und
das ist schon scheiße, ne?
Lebensmittelkennzeichnung nicht gegeben war, oder die nicht, also nicht sagen konnten, was in den Sachen drin war.
Wenn wir gleich fertig sind, frage ich dich, welcher Laden, weil ich habe dann nämlich eine Ahnung. Machen wir jetzt nicht.
Nein, machen wir nicht im Podcast.
Machen wir auf Mikrofon, aber ich habe eine Vermutung.
Schön war auch einmal. Oh Mann. Wir waren in einer Dönerbude.
Habe ich gewusst, ich weiß nicht warum, aber ich habe mir Dönerbude vorgestellt.
Ich hätte jetzt Pizzabude oder Dönerbude. Ich wusste, dass sowas kommt.
Es ging gar nicht so darum, dass der Laden irgendwie super schlimm gewesen wäre. Aber es war einfach nur so witzig. Wir kamen rein und es ist vorgeschrieben, dass man ein Handwaschbecken hat und nicht nur alles in einem Waschbecken macht, sondern speziell ein Handwaschbecken hat. Wir kamen rein und sehen, dass im Handwaschbecken liegt ein Schraubenschlüssel und ein Regenschirm und noch irgendwas. Und der Kontrolleur meinte so, ja, wieso liegt das denn da? Hat dann die Kontrolle weitergemacht, und dann sehen wir am Ende der Kontrolle, die Sachen liegen da immer noch. Die hätten also schon dreimal die Möglichkeit gehabt, so natürlich, oh, das haben wir da gerade nur kurz abgelegt und eigentlich ist alles klar. Und dann spricht er die nochmal darauf an, wieso liegen die Sachen eigentlich immer noch da? Und
der hat nicht gerafft.
Der Besitzer meinte einfach nur so, nee, das ist kein Problem, dieses Waschbecken benutzen wir sowieso.
Sehr gut.
Das ist die richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Tag Urlaub gewonnen.
Heißt aber, also zu deren Errettung muss man sagen, heißt nicht, dass der Laden jetzt super schmuddelig war oder sowas, oder dass die sich nicht die Hände gewaschen haben, aber einfach, wenn der Kontrolleur kommt, dann spiel einfach mit.
Ja. Weiß man das so vorher? Melden die sie vorher an?
Nein.
Die kommen einfach?
Ja.
Ja, du kannst dich doch nicht aber anmelden.
Aber du hast doch Hausrecht. Darfst du sagen, kommen sie nicht rein?
Nein, hast du nicht. Also da waren die Kontrolleure ganz stolz darauf, dass sie höhere Zugangsrechte haben als die Polizei.
Ist das so?
Ja.
Also ich finde das tatsächlich ganz gut.
Du darfst unangekündigt ankommen. Das ist, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber das wird von der Polizei auch, wird eine Lebensmittelkontrolle angeblich, ich war nicht dabei, aber auch als Vorwand genommen, um mal in die Bücher zu gucken.
Echt?
Ja, ey, kann passieren.
Ja, also, aus Versehen.
Aus Versehen. Ja. du musst halt nur verkaufen. Ja.
Ja.
Also find
ich auch nicht schlimm. Nö.
Also wir dürfen tatsächlich, weil wir im
du darfst doch ja auch.
Nein, weil ich ja nicht beim Gesundheitsamt arbeite.
Nee, aber du hast die Befähigung, das machen zu können, wenn du da arbeiten würdest.
Wenn ich da arbeiten würde, ja, genau. Dann muss man halt auch schauen, ist das alles nachvollziehbar, ist die Kette, also die Rückverfolgbarkeit, ist die Lebensmittelkette zurück zu verfolgen, hat er seine Lieferanten, wo er, sagen wir mal, sein Fleisch herbekommt, hat er das alles, kann er das alles nachweisen, wo das herkommt? Ich meine, das könnte theoretisch auch ein Reh sein, was er heute früh überfahren hat.
Wenn schmeckt.
Ja, eben nicht.
Ja. Ich bin da anders. Nein, aber nee, stimmt schon. Da hast du vollkommen recht. Lass uns doch mal auf die Liste eingehen, die du jetzt gerade da aufgemacht hast.
Genau. Also es gibt so eine Erhebung von der AG der jungen Lebensmittelchemiker und die schauen immer mal, wie sich das Gehaltsgefüge für Berufseinsteiger verhält. Ach, jetzt muss ich noch gucken, wo...
Pascal, kannst du mal Handy weglegen, wenn wir hier aufnehmen? Kann ja wohl nicht wahr sein.
Also.
Ich zeige dir gleich, was ich hier sehe. Der Katzer ist draußen.
Die Katze ist draußen, sehr schön.
Schöne Grüße an den Katzer.
Für Männer und Frauen mit Master, Diplom oder erstem Staatsexamen als höchsten Abschluss ist der Durchschnittsgehalt 43.000 bei Männern und
Jahresgehalt,
41.000, ne? Ja, bei Frauen.
Im Monat.
Im Monat, ja. Gibt es mit Sicherheit auch solche Berufe.
Und mit Promotion ist 57.000, 54.000 und mit zweitem Staatsexamen ist es 46.000 beziehungsweise 42.000 bei Frauen. Einstiegsgehalt, ne?
Ja, okay. Ja, dann kommt es wahrscheinlich auch noch drauf an, welche Position hast du im Unternehmen? Hast du eine leitende Funktion? Hast du keine leitende Funktion?
Genau.
Hast du Personal unter dir? Aber du kannst so zwischen 40.000 und 50.000 als Einstiegsgehalt
nehmen. Anpeilen.
Anpeilen, ne? Habe ich richtig verstanden?
Ja, sagen wir mal 40.
40.000.
Es ist tatsächlich so, dass... deshalb lohnt es sich schon, sich auch im öffentlichen Dienst umzuschauen, weil gerade die, also da hast du einen Tarifvertrag,
ja.
Und der Tarifvertrag, du wirst meistens in E13 eingruppiert oder E14. Manchmal, wenn du ein bisschen mehr Verantwortung hast, aber das sind meistens nicht Einsteigerstellen. Da verdienst du sowas um die 4,4 als Einstiegsgehalt plus ein 13. Gehalt, also
Weihnachtsgeld
oder sowas. Ja. Genau, und 8% deines Lohns gehen nochmal auf eine private Altersvorsorge.
Ja, die ZVK, ist du das Versicherung, ja, Rentenversicherungsklasse?
Ich glaube, du zahlst davon selber nur 1,5% und den Rest zahlt der Steuerzahler.
Ja.
Das ist gut.
Naja, kann man auch machen. Ja.
Das gibt es von der Kirche auch.
Ja, genau.
KZVK,
ja.
Habe ich von gehört.
Mhm. Hast du von gehört?
Ja, ja. Bist du einer der Glücklichen?
Ja, schon.
Ja. Ja, es ist tatsächlich für mich auch eine Überlegung gewesen.
Kommst du zu Grimmel, Arschloch?
Wenn ich so spät in den Beruf eingestiegen bin, da muss man halt auch irgendwie gucken, dass man irgendwas wegen der Altersvorsorge macht. Wäre natürlich ein ganz gutes Zubrot gewesen, aber ich bin natürlich sehr glücklich in meiner Firma da, wo ich jetzt bin.
Wie lange bist du jetzt schon da? Direkt seit dem...
Genau, also nach dem zweiten Staatsexamen bin ich dann da eingestiegen und jetzt 4 Jahre da.
Ja. Ist doch geil.
4 Jahre ist gut.
Ja.
Wir kommen jetzt Richtung Ende des Podcasts. Nochmal eine Frage, würdest du das denn, also deinen Werdegang, den du gemacht hast, bis hin zum Lebensmittelchemiker. Würdest du das genauso machen oder würdest du die Ausbildung zum Koch sein lassen, wenn du jetzt nochmal von Anfang an anfangen könntest, mit dem Wissen von jetzt?
Ich würde es wahrscheinlich anders machen wollen, also ein bisschen direkter, nicht so viel links, rechts, wobei ich auf jeden Fall sagen muss, dass ich fürs Leben halt auch viel aus der Kochausbildung mitgenommen habe und ich glaube halt auch eine ganz andere Reife dann später im Studium hatte, beziehungsweise auch wusste, was ich will. Also ich vorher wusste ich halt nicht richtig, wo soll die Reise hingehen. Und wenn du schon mal vorher was gemacht hast, was dich nicht so glücklich gemacht hat, dann weißt du auch, wofür du es machst. Also
ja. Das ist schöne letzte Worte quasi. Nee, kann man nur so unterschreiben.
Ja, finde ich auch. Dann erstmal Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Vorher muss ich natürlich den Leuten bei Spotify, bei Apple Podcast, Music, Amazon Music,
RTL Plus.
RTL Plus sind wir mittlerweile auch, ja. Mal sagen, dass ihr euch doch bitte bei uns melden könnt, wenn ihr Bock habt, euren Beruf vorzustellen oder euer Unternehmen vorzustellen. Ihr müsst keine Angst haben, vor dem Mikrofon zu sitzen. Das ist bei dir auch sehr schnell weg gewesen, oder?
Ja, doch.
meldet euch gerne unter pugiundwilken@web.de oder meldet uns euch bei uns auf Instagram, der Bildungsauftrag. Und dann quatschen wir mal. Können wir gucken, ob wir vorbeikommen oder ob wir das online machen. Da sind wir schon relativ flexibel, wenn es nicht gerade Berlin oder so ist, wo wir 8 Stunden hinfahren müssen. Das ist schwierig. In diesem Sinne ja nochmal Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns eingeladen hast zu dir nach Hause hier. Ich verabschiede mich bei euch und sag dann mal bis in 2 Wochen. Ciao.
Ja, von mir auch. Danke für deine Zeit.
Tschüss.
War eine schöne Folge. Nee, so schnell bin ich noch nicht. Wir haben ja die Experimente gefilmt. Dürfen wir die auch zeigen mit dir drauf? Ja, ne?
Ja.
Dann gibt es zu dieser Folge noch ein schönes Video bei Instagram.
Ja.
Das könnt ihr euch dann auch nochmal reinziehen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt auch. Tschüss.
Tschüss.